Hallo, hier ist Alice mit einem Disclaimer vorab. Wir haben mit dieser Folge etwas länger gebraucht und der Grund dafür ist, dass wir in dieser Folge über den Political Gender Gap sprechen. Was das genau ist, werdet ihr gleich hören. Wir berufen uns hauptsächlich auf einen in der Financial Times erschienenen Artikel, der mit Daten aus unterschiedlichen Ländern arbeitet. Allerdings wurde mittlerweile die Aussagekraft dieser Daten von unterschiedlichen Stimmen angezweifelt. Das heißt nicht, dass alles komplett falsch ist, was in dem Artikel steht oder was wir hier wiedergeben, aber dass es tatsächlich ein Political Gender Gap gibt, besonders unter jungen Menschen, ist nicht ganz so klar, wie wir es hier manchmal darstellen. Deshalb hört ihr gerade am Anfang der Folge, wo wir sehr viel über diesen Artikel sprechen, ein paar Ergänzungen von mir. Aber bleibt dran, weil das Thema ist trotzdem sehr spannend und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
Handy Backup.
Ah ja, gut, mache ich
Just
auch, mache ich
because.
auch. Ich
Okay.
mache es dir nach.
Ja. Hier ist doch
Hihi.
gut. Sicher ist sicher. Nie wieder da
Ich muss
sitzen und
aber
keine
sagen, dass wir
Aufnahme
in den, dass
haben.
wir innerhalb von 8 Jahren,
Ich glaube
dass
schon.
wir nur einmal die
2016 haben wir
Aufnahme
angefangen.
verkackt haben, ist eigentlich eine gute Quote, finde ich.
Ja, einmal hatte ich auch irgendwas, glaube ich, mit meiner Spur. Also so ein bisschen
Ja,
Technical
also dass wir.
Difficulties gab es schon. Aber ja, also dieses so, wir haben sie aufgenommen und dann ist sie weg. Das ist nur einmal passiert, zum Glück. Hallo und herzlich willkommen zu Feuer und Brot, der Folge im März. Feuer und Brot, das ist der Podcast von Alice und Maxi. Wir haben gerade schon überlegt, wie lange wir das jetzt machen. Wir haben grob gerechnet und gesagt, vielleicht seit 6 Jahren. 8 Jahren sogar, hast du gesagt, ne? Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute wieder da sind. Meine liebe Alice, ich begrüße dich auf meinem Bildschirm.
Hallo,
Hi.
hi Maxi. Ja, wir machen es wieder, wir sind
Hi.
wieder oldschool unterwegs. So wie Feuer und Brot auch angefangen hat,
Ja.
machen wir heute eine Remote-Folge. Ich bin zugeschaltet aus
Ja.
Köln. Maxi sitzt in unserem normalerweise Podcast-Spot, ihrem Zuhause in der Küche. Und
Ja.
genau, ich bin aber gerade in Köln, weil hier Lit Cologne ist und ich gestern hier eine Lesung hatte. Und vorher haben wir es einfach nicht geschafft.
Ja.
Es.
Ja, True Story, es ist halt auch einfach mal so, dass viel los ist. Du warst auf Reisen, wir hatten es ja schon erzählt, letzte Folge. Und ja, it's a lot to do
Ja.
in these times. Und deswegen, manchmal muss man auch einen Tag Pause machen. Am 8. März haben wir uns zum Beispiel gegönnt, mal einen Tag ein
Naja,
bisschen Pause zu machen.
feministischen
Zum Beispiel.
Kampftag war auf jeden Fall das Motto Rest is Resistance. Ja, aber hier
Ja.
sind wir an einem Sonntag und holen das wieder auf.
Ganz genau. Und nehmen uns auch noch ein hartes Thema, ein toughes Thema vor. Mal gucken, wie wir so
Ja,
durchkommen.
ich war ja jetzt eine Weile lang weg, aber komme wieder zurück in die deutsche Realität. Aber was ich auf der Afrika-Reise auf jeden Fall nochmal sehr viel mehr mitbekommen habe, ist, was für ein krasses politisches Jahr 2024 ist, weil es ist ein globales
Ja.
Superwahljahr. Leute haben auf dem Schirm, dass in den USA gewählt wird, aber es wird auch in sehr vielen afrikanischen Ländern gewählt. Das heißt, die politische Landschaft könnte sich 2024 sehr verändern. Und vor allen Dingen wird auch in Deutschland zumindest landtagsmäßig gewählt, in Sachsen und Thüringen und Brandenburg. Und es gibt die Europawahl, das heißt, das EU-Parlament wird
Ja.
auch gewählt. So, es ist auf jeden Fall Zeit, mal zu schauen, wo wir eigentlich politisch gerade stehen. Und
Ja.
ja, ich denke, viele Leute sind ein bisschen nervös, dass dieses Superwahljahr gerade in eine Zeit reinfällt,
Ja.
ja, wo rechter Populismus sich an Beliebtheit erfreuen.
Ja.
Und in dieser Situation ist auch ein Diagramm immer wieder auf Instagram geteilt worden.
Also letztendlich hat eine Umfrage von sich reden gemacht, die wurde viel geteilt. Ich habe dir den Artikel auch geschickt. Letztendlich war so ein bisschen die Message: A new global gender divide is emerging. Also, dass zwischen den Geschlechtern die politischen Ansichten sehr weit auseinandergehen und basically verschiedene Menschen, die sich damit befasst haben, mit den Weltansichten von jungen Leuten an unterschiedlichen Stellen zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sich junge Frauen, also da geht es vorwiegend, glaube ich, um Gen Z, also geboren 1997 bis 2012 roundabout, dass die Frauen sich eher progressiver, liberaler, linker entwickeln und die jungen Männer aber nicht mitziehen und damit diese Weltansichten sehr weit auseinanderdriften. Und das hat eben so ein bisschen ja für Furore gesorgt, weil ja bisher oft davon ausgegangen wurde, dass vor allen Dingen ja die älteren Generationen für den Erfolg der Rechten verantwortlich gemacht werden können oder dass man das so ein bisschen von sich weghalten kann. Und ich glaube, viele sind mittlerweile auch schon auf den Trichter gestoßen, dass das eben so einfach nicht mehr funktioniert. Also dass auch wenn man sagt, okay, junge Leute dürfen wählen, super, alles wird gut, dass das eben leider nicht so einfach ist. So.
So, hier kommt der erste Einschub mit einer kleinen weiteren Ausführung. Es gibt PolitikwissenschaftlerInnen, die auf andere Daten schauen und sagen, die Datenlage gibt bisher einfach nicht her, dass man eindeutig bei Gen Z weltweit von einem auseinanderdriftenden Political Gender Gap sprechen kann. Die Daten in der Financial Times seien zu selektiv oder die Umfragen seien zu klein. Es gibt Erhebungen und Studien, die auf ein Political Gender Gap hindeuten, also die auch das, was in der Financial Times steht, bestätigen. Andere wiederum widerlegen das, was in der Financial Times steht. Es braucht also schlichtweg mehr Zeit und mehr Daten, die erst über die nächsten Jahre gesammelt werden können. Und ob dieser Verdacht sich wirklich bestätigt und manifestiert, das wird man erst, ja, wahrscheinlich in der Zukunft sagen können.
Das, was im Netz rumging, kam eben aus dem Artikel der Financial Times. Die haben unterschiedliche Erhebungen aus unterschiedlichen Ländern aufgearbeitet. Man sieht da Ergebnisse aus den USA, Großbritannien, Südkorea und Deutschland. Und da sieht man halt eben, dass diese zwei Graphen immer weiter auseinandergehen über die Jahre, wie du schon beschrieben hast, bei den Frauen geht es Richtung Progressivität und bei den Männern geht es Richtung Konservatismus. Und in dem Artikel werden auch noch andere Länder erwähnt, Tunesien, Polen und China zum Beispiel. Also es ist tatsächlich ein weltweiter Trend, kann man sagen. Und er ist vor allen Dingen in diesem Auseinanderdriften vor allen Dingen bei Gen Z zu sehen. Also in dem Artikel zumindest steht, dass das in den anderen Generationen, in den älteren Generationen, dass man da nicht so einen krassen politischen Gender Gap sehen kann.
Hier nochmal eine kleine Ergänzung. Also wie schon gesagt, es ist nicht ganz klar, ob es bei Gen Z wirklich zwischen Männern und Frauen ein Auseinanderdriften der politischen Einstellungen gibt, ob sie sich voneinander wegentfernen und auch, ob sie das mehr tun als bei anderen Generationen. Was aber auf jeden Fall wahr ist, ist, dass Frauen tendenziell progressiver sind und Männer konservativer. Das ist aber anscheinend erst seit den 1990ern so. In den 1970ern zum Beispiel waren Männer noch die progressivere Gruppe und Frauen tendenziell konservativer. Aber warum es zu diesem Flip kam, irgendwann mal in den 90ern und der sich jetzt auch so weiter fortführt, darüber kann man nur spekulieren. Naja, jetzt geht's weiter.
Und das ist dann doch schon interessant und auch besorgniserregend und wird auf jeden Fall unsere Zukunft prägen. Und es hat nicht nur politische, sondern natürlich auch kulturelle Auswirkungen und hat uns auch erinnert an ganz viele Themen, die wir ja auch schon vorher besprochen haben. Und da wollten wir einfach nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Laut Financial Times liegen in Deutschland zum Beispiel junge Frauen und Männer circa 30 Prozentpunkte auseinander in dem progressiv-konservativ-Spektrum. Und das ist natürlich schon, ist schon beachtlich. Am krassesten ist es übrigens in Südkorea, was auch irgendwie interessant ist. Da sind die Männer super rechts geworden. Und man fragt sich halt einfach so, okay, woran liegt's? Wie haben sich Sachen verändert? Und ich musste sofort ein bisschen an unsere Bro-Culture-Folge denken, wo wir das schon so ein bisschen angedacht haben, wo wir dachten, wo ist das eigentlich hin? Wo ist diese Kultur hingelaufen und hingegangen? Und dann haben wir auch eben über die Manosphere und Andrew Tate gesprochen und habe nämlich auch gedacht, da ist, es stimmt wohl, da dass ist es was noch dran. Weiter nach rechts abgedriftet ist.
Ich fand auch ganz interessant, also ich habe mir Du hattest ja jetzt von dem Financial Times Artikel gesprochen, der ja wirklich einen guten, eben auch grafischen Überblick liefert. Ich hatte mir dazu passend nochmal den Guardian Artikel angeguckt, wo es eben um eine Survey, eine Umfrage, eine Untersuchung einer Professorin am King's College in London ging. Die heißt Dr. Alice Evans und wird auch dieses Jahr dazu publizieren. Die schreibt nämlich ein Buch, das heißt The Great Gender Divergence. Die hat eben da auch eine Befragung gemacht. 3.700 Menschen über 16 wurden befragt. Also die Themenbereiche sind zum Beispiel Feminismus allgemein, aber auch Toxic Masculinity und so verschiedene MeToo-Movement und so. Und da war es eben auch so, dass sogar einen Trend gab, dass die jungen Männer eben zum Teil Weltansichten hatten, die wie in den 50ern, 60ern vorher zu finden waren und quasi natürlich sich total extrem konträr zu ihren weiblichen Kommilitoninnen entwickelt haben. Und in den USA gab es eben auch noch eine Umfrage, wo es 41% der jungen Frauen sich als progressiv bezeichnen versus 24% der jungen Männer. Also da ist auf jeden Fall diese Tendenz überall auf der Welt zu bemerken. Das hast du ja gerade auch schon gesagt, aber ich fand das noch ganz interessant zu gucken, ja, wie das eben vor allen Dingen in England, Großbritannien, USA und so weiter aussieht. Genau.
Weil man kann sich ja fragen, ab wann geht das eigentlich auseinander? Also wo fängt es an? Und man sieht schon, dass das so um 2017 stärker auseinandergeht,
ja,
und immer weiter auseinanderklafft. Aber das fand ich halt auch schon krass bemerkenswert, weil, ja, ich weiß nicht, ich manchmal vergesse ich so ein bisschen, wie viel die MeToo-Bewegung dann doch irgendwie verändert oder ausgelöst hat. Also manchmal erinnere ich mich daran, wenn ich so alte Serien gucke, die so in den 2010ern stattfinden und man merkt, es ist echt nochmal ein anderer Ton. Ich habe auch letztens nochmal in Girls reingeguckt. Es ist alles einfach, es gibt schon so eine Pre-MeToo-Welt, die einfach nochmal anders war. Mhm. Und was dann um 2017 rum passiert ist, was das für ein kultureller Shift war und was da irgendwie so auf den Tisch gekommen ist. Ja, wir sind jetzt schon nochmal in einer anderen Welt, sage ich mal. Zum Glück ist das alles passiert. Aber interessanterweise würde man ja schon sagen, oder sieht man, dass es die Männer in eine kleine Krise gestürzt hat oder dass sich junge Männer auf jeden Fall, dass die Reaktion da ist, sich an alte Muster festzuklammern, sie vielleicht wieder sich zurückzuwünschen. Also ich finde, Konservatismus ist auch immer ein Zeichen dafür, dass man veränderungsunwillig ist. Und du siehst es halt bei den jungen Männern, dass sie eigentlich, wenn sie sich so stark nach rechts orientieren, könnte man das auch deuten als so eine gewisse Angst vor Progressivität, eine Orientierungslosigkeit, keine Ahnung, wie sie so weitermachen sollen und gehen dann eben in die andere Richtung.
So, letzter Einschub. Weil hier in der Folge gehe ich nämlich gerade nach dem, was im Financial Times Artikel steht. Da wird die MeToo-Bewegung als potenzieller Auslöser dieses Auseinanderdriftens genannt. Allerdings finde ich, darf man die Trump-Wahl nicht unerwähnt lassen. Denn sonst klingt es so, als hätte es einfach eine feministische Bewegung gegeben und die Männer wären dann beleidigt nach rechts abgedriftet. Also das quasi, das Progressive den Rechtsruck ausgelöst hat. Und ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Narrativ. Und ich finde, die Trump-Wahl setzt das dann auch nochmal in einen anderen Kontext, weil davor, vor der MeToo-Bewegung, wurde ja ein Mann gewählt, der Themen wie Migration, sexuelle Selbstbestimmung und Klima nach rechts gerückt hat. Also würde ich sagen, die feministische Welle von damals wurde unter anderem auch vom politischen Shift nach rechts ausgelöst. Also dass das Progressive eine Reaktion auf den Rechtsruck war. Naja, wollte ich hier nochmal sagen, war mir wichtig. Und das war es jetzt auch mit den Einschüben und jetzt geht's einfach weiter.
Man muss aber auch sagen,
ja,
oder bei der Financial Times steht zum Beispiel auch, natürlich kann man die MeToo-Bewegung so ein bisschen als Auslöser, also ist natürlich alles, das kann man nicht feststellen, aber man kann feststellen, dass das seit 2017 ungefähr so ist und dass 2017 die MeToo-Bewegung war. Aber dass diese progressiv-konservativ-Divide nicht nur auf feministische Fragen sich beschränkt. Gerade in Deutschland sieht man diesen Gender Gap auch gerade in Fragen zu Migration und Rassismus. Das wurde da nochmal explizit erwähnt in dem Artikel, dass quasi es vor allen Dingen junge Männer sind, die verstärkt die AfD wählen und unterstützen, im Gegensatz zu den gleichaltrigen Frauen. Das heißt, hier ist auch wieder nochmal ein Hinweis, den wir ja auch schon oft erwähnt haben, dass eben Misogynie auch viele andere rechte Einstellungen beeinflusst oder dass das oft miteinander einhergeht.
Du hast gerade schon super viel angesprochen, die MeToo-Bewegung bei allem, was eben heute auch noch nicht gut läuft und was immer noch an Konsequenzen fehlt für Täter und so weiter, muss man natürlich sagen, und wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen, wir haben ja angefangen mit unserem Podcast quasi wirklich MeToo-Peak sozusagen, also bevor es diese große Debatte gab und dann ja auch in ein paar Folgen immer wieder sind wir ja so drauf eingegangen und haben dann ja auch nochmal gesagt, so ja krass, das war einfach schon eine andere Zeit und ich glaube eben auch zu vernehmen, so wie sich junge Frauen jetzt selber auch vernetzen, ne, und auch sehen, wie andere junge Frauen sprechen über ihre Erfahrungen, was es da eben auch für ein anderes Selbstverständnis gibt, da glaube ich, das eben auch wahrnehmen zu können, dass es ja doch natürlich was verändert hat, ne, auch wenn es immer noch nicht perfekt ist und das deckt sich, würde ich sagen, auch mit unserer gefühlten Wahrheit und oft habe ich das Gefühl, dass es in den Köpfen junger Männer so ankommt, Feminismus will ihnen was wegnehmen, sie verstehen toxische Maskulinität nicht als Begriff, das ist mir schon oft aufgefallen, ne? Sie verstehen das quasi als einen implizierten Vorwurf an Männlichkeit, also das ist sozusagen, haben wir auch in unseren Männlichkeitsfolgen besprochen, dass es eine Anforderung gibt an ein hegemoniales Männlichkeitsbild, platt gesagt, man muss immer stark sein, darf keine Gefühle zeigen, muss alleine das Geld verdienen und immer sozusagen der starke Anführer sein, was auch immer. Und dass es sozusagen allen gut täte, diese starren Weltbilder aufzubrechen, wird dann so umgedreht, dass es eben darum geht, sozusagen ihnen ihre Ziele wegzunehmen oder ihren Lebenssinn umzudeuten und zu sagen, das darf nicht mehr sein und eine andere Realität sozusagen aufzuzwängen, anstatt das irgendwie als Möglichkeit der freien Entscheidung für alle irgendwie zu verstehen.
Ich finde es aber einfach interessant, weil letztendlich ist die Frage, was bedeutet es, ein progressiver Mann zu sein? Wie sieht das aus? Und warum ist es so, dass gerade junge Leute das Gefühl haben, also natürlich gibt es irgendwie progressive Männer, aber die anscheinend holen die viele Leute nicht ab. Ich habe eben viel an diese Bro-Culture-Folge gedacht und an den Artikel, den ich damals gelesen habe zu Andrew Tate und zu den jungen Männern, die dann quasi einfach Andrew Tate einfach cool finden und das Gefühl haben, ja, eben wir mögen halt Autos und wir interessieren uns für Frauen und brauchen Dating-Tipps und so weiter und wollen irgendwie eine coole Karre und coole Klamotten und wir wollen das alles. Und Andrew Tate ist da quasi dann derjenige, der das irgendwie aufzeigt oder so. Also letztendlich ist es einfach interessant, weil ich merke einfach, ich muss immer diesen Disclaimer machen, dass es immer ein bisschen blöd ist, bei solchen Gender-Gap-Fragen immer so von Frauen und Männern zu sprechen und dass es ein sehr binäres Denken ist. Aber wir wenden das jetzt hier mal an, weil das die Grundlage dieser Studien ist. Und wir deshalb auch das dann in der Hinsicht dahingehend interpretieren. Aber was mir einfach aufgefallen ist, ist, dass es ja schon auf jeden Fall bei Frauen sehr viele unterschiedliche Bilder gibt, von was eine progressive Frau ist. Letztendlich gibt es da ganz viele Angebote, progressive Ideen zu vereinen mit bestimmten Lebensstilen, mit bestimmten Hobbys, mit bestimmten Dingen, dass das alles irgendwie vereinbar ist. Und das ist jetzt nicht eine, also auch wenn natürlich die Rechten sagen, linke Frauen sind alle, weiß ich nicht, zugepierst und haben Tattoos und haben grüne Haare und
ein Undercut ist es ja, und grüne Haare.
In der, in der Realität ist es jetzt nicht so, dass, sag ich mal, progressive Ideen, feministische, antirassistische, queere Theorien und Ideen schon, sag ich mal, stattfinden in, sag ich mal, sehr vielen unterschiedlichen Gruppen. Und bei Männern habe ich das Gefühl, ist es auf jeden Fall ein bisschen schwerer, das so zu vereinen. Es scheinen bestimmte Ideen, Identität oder einer Kultur von bestimmten Männlichkeitsbildern im Weg zu stehen. Was nicht so sein müsste, was nicht so sein müsste, definitiv. Nö. Aber wenn man sich so vor Augen halten möchte, was ist eine progressive Frau, dann hat man auf jeden Fall sehr viel mehr Bilder im Kopf, als war es ja. ein progressiver Mann. Aber das ist vielleicht auch nur eine steile These.
Nee, es ist so, wir müssen ja auch, können ja auch ein bisschen laut nachdenken, das Disclaimer, also das gehört hier heute in dieser Folge eben auch einfach dazu. Das ist ja eigentlich genau das, was wir auch in unserer ersten Männlichkeitsfolge schon ein bisschen angesprochen haben, dass wir gesagt haben, ne, genau, es gibt eine Emanzipation von unterschiedlichen Möglichkeiten, Frau, Mädchen zu sein, gibt es schon eine größere Offenheit, ne, und irgendwie gefühlt eine größere Varianz. Bei Männern ist das Bild eben sehr starr. Und interessanterweise, wie du ja gerade beschrieben hast, so oft so ein Klischee, eine Schablone. Und das haben wir ja auch schon ganz oft besprochen, dass es irgendwie so schwierig zu erreichen ist. Ich habe auch das Gefühl, das sind ganz oft Männer, die einfach andere Männer ansprechen und gar nicht unbedingt das, was wirklich Frauen wollen. Also deswegen gab es ja auch diesen Trend, somebody is written by a woman, so wie Timothy Chalamet oder keine Ahnung, ne, ob man das jetzt, das würde jetzt zu weit führen, das nochmal zu analysieren, aber dass es eben so Männer gibt oder Paul Mescal, Pedro Pascal, alle diese warm-hearted Guys, die gerade so Frauenschwärme sind, sind ja quasi so for the ladies, weil Männer sagen würden ja so, was findet ihr denn an denen? Die sind ja gar nicht so männlich, wie wir denken, dass wir eigentlich sein müssen. Ich glaube eben, also ein Andrew Tate und so, der spricht halt mehrheitlich Männer an, eher oder junge Männer, weil die natürlich aber auch ein einfaches Versprechen geben, ne? Ganz einfache Antworten auf eigentlich große Fragen.
As a man, there is no easy life. Your life is not about being easy. Your life is not about being happy. Your life is always going to be difficult. All of the pain you feel, all of the sadness you feel, you're supposed to feel as a man, and you have two effective binary choices. You either go through the suffering and go through the trauma and go through the hardship it takes to be a man of value, or you suffer eternity as a nobody.
Da wächst eine junge Generation ran, die sowieso eins hat, nämlich Bock auf Luxus. Das eint, glaube ich, fast alle. Ne? Alle wollen, haben wir schon gesagt, mit dem Aperol am Strand liegen und am besten irgendwie leben wie die Kardashians oder was auch immer. Man sieht, das ist einfach eine Generation, die wahnsinnig ja, dem Kapitalismus frönt und haben möchte, genießen möchte, reisen möchte, alles besitzen möchte. Und dann ist es eben so, dass ganz oft habe ich das Gefühl, diese Eintrittskarte so durch diese Business-Entrepreneur-Bros geht. Ne? Also da ist jemand, der dir verspricht, ja so kriegst du super geil viel Kohle, ganz schnell, guck mal, ich bin auch mega smart, ich trage einen geilen Anzug und mit den Frauen klappt's auch. Dann ist das erstmal ein super Versprechen, ja, klingt erstmal super gut für irgendwie Jungs, die denken, ja, würde ich auch gern, finde ich geil. Genauso wie meine Idole, was weiß ich, Sportler, Spitzensportler, ne, alle rich guys. Und dann kommen eben ganz schnell, wenn man nur zwei Schritte weitergeht, eben auch diese ganzen Ideen, dass ja Feminismus so schädlich ist und das traditionelle Familienbild kaputt gemacht wird durch queere Menschen oder was auch immer. Also ne, es geht ja dann ganz schnell, dass man in diesen Gefilden landet und das ist auch so gefährlich. Und genau, du hast es eben schon gesagt, wir sprechen hier natürlich auch in diesem starren, binären System. Was ich natürlich von selber verstehen muss, ist, dass Menschen, die von anderen Diskriminierungsformen auch betroffen sind, queere Personen oder eben auch Menschen mit Behinderung, was auch immer, dass die natürlich auch immer unter diesen Ideen zu leiden haben, weil dem ja oft auch sowas ganz, ja, leistungsbezogenes, darwinistisches und toxisches unterliegt. Toxisch ist noch viel zu schwach, also eben einfach, ja, rechtsextrem, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt so vorgreife, aber ich fand es auch spannend, was wir besprochen haben im Vorgespräch, dass es eben in unserer Jugend doch anders war, dass man das Gefühl hatte, die Jugendkultur an sich war eine linkere. Dadurch mussten wir gar nicht, widersprich mir gerne, wenn das nicht so war, aber ich habe es so wahrgenommen, wir mussten gar nicht uns irgendwie als besonders links betiteln oder haben uns als besonders links gefühlt als Jugendliche, weil aber gefühlt der Mainstream nicht so weit nach rechts gerückt war. Also die Vorbilder waren an sich einfach schon andere. Die Jugendkultur war eben viel mehr irgendwie von progressivem, liberalem Denken geprägt. Also wenn wir mal so gucken, wer damals so angesagt war und welche Musik man gehört hat, welche Vorbilder es gab. Ich habe jetzt, das ist natürlich wieder ein bisschen noch ein anderes Thema, aber ich hatte ja auch schon in der Vorbereitung über diesen Adriano-Song gesprochen. Adriano, Letzte Warnung von Xavier Naidoo und diese Gruppe Musiker, Brothers Keepers, die sich da versammelt hatten. Da haben wir dann auch drüber gesprochen. wie krass das wäre, wenn heute dieser Song erscheinen würde.
Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiße endlich auffallt. Denn was ihr sucht, ist das Ende, und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer, und was wir hören werden, ist euer Weinen, treuer Gewimmer.
Was wir reichen, sind geballte Fäuste, keine Hände. Es war so ein richtiger, powernder, starker Song und das war eben ein Hit. Und damals gab es keine schlimmen Shitstorm-Kommentarspalten und das war eben so, dass es sowas eben einfach auch gab im Mainstream, in der Popkultur, in der Jugendkultur. Und es hat bestimmt nicht jeder gefeiert. Ich will auch nicht sagen, dass es nicht auch rechte Szenen gab. Die gab es natürlich immer. Aber trotzdem war es irgendwie so, dass die Jugendkultur eine gefühlt irgendwie eine größere Ausbalancierung zwischen links und rechts hat.
Ich würde auch schon sagen, dass die Jugendkultur in den 90ern definitiv, also gerade so Peak-Hip-Hop-Zeit, also auch in unterschiedlichen Genres, auf jeden Fall linker war. Also auch Punk war, hatte da noch einen größeren Stellenwert. Und letztendlich würde ich auch sagen, dass es so eine, vielleicht lag das auch an Städten oder so weiter, aber letztendlich gab es da irgendwie so ein, da wo wir quasi aufgewachsen sind, eine linke Selbstverständlichkeit, die sich dann aber auch medial wiedergespiegelt hat. Weil wenn wir jetzt Adriano zum Beispiel nehmen, genau, dass wenn sich jetzt eine Gruppe schwarzer Männer zusammentun würde und so einen Song veröffentlichen würde, dann würde das sehr, sehr kritisch auseinandergenommen werden.
Das Land würde brennen. Es würde heißen, man plant hier Gewalt, Aufrufe zu Gewalt. Es wird ja wirklich alles immer im Internet hochgejazzt von den Rechten, was irgendwie geht. Also so weit, dass Tom Buro, der Intendant von der ARD, sich für meine Oma ist eine Umweltsau entschuldigt hat.
Ich glaube nämlich
sorry,
auch
ich
teilweise,
nicht unterbrechen, ja, aber
ja,
ich
glaube, es ist, wär die Hölle das wäre los. Eben dieses Zusammenspiel zwischen eben rechten Shitstorms, die dann wiederum gespiegelt oder aufgenommen würden von, sag ich mal, in der Presse, das oft leider viel zu sehr ernst genommen wird oder Anklang findet oder dann auch übernommen wird und zu diskutieren wird. Ich glaube, du hast total recht. Aber jetzt sind wir so ein bisschen gesprungen. Früher gab es halt, selbst wenn es nicht um explizit politische Dinge gab, also ich glaube, dadurch, dass wir halt so aufgewachsen sind mit die Männerbilder, die es da gab, haben sich sehr an einem Hip-Hop angelehnt oder einem Indie-Rock oder einem Punk, was alles irgendwie mehr linker war. Und mittlerweile kann man ja auch nicht mehr davon ausgehen, dass Rap eine linke Szene ist unbedingt. Mhm. Also das würde ich sagen, hat sich auch alles geändert. Das heißt, es gibt weniger linke Vorbilder, die jetzt, sage ich mal, so selbstverständlich in den Medien sind. Ja, aber ich glaube, was man da vorstellen muss, um diese These nochmal so ein bisschen zu bekräftigen, ist eben zu sehen, wie es heute ist.
Ja.
Und zwar gibt es natürlich popkulturelle Figuren, aber insgesamt sind wir ja natürlich auch in einer Situation durch Social Media, wo sich Popkultur und Politik immer mehr vermischen. Es findet alles auf der gleichen Plattform statt, weil du scrollst durch deine Timeline, sei es bei TikTok oder bei Instagram, und hörst dir irgendwie einen Politiker an, der dir irgendwelche Sachen oder irgendeinen Politinfluencer an und dann guckst du dir irgendwelche Trends an und das kommt alles auf der gleichen Plattform. Also das hat natürlich auch was damit zu tun. Aber was ja auch so ein bisschen rumgegangen ist, ist die sehr erschreckende Zahl, dass die AfD mehr junge Menschen auf TikTok erreicht als alle anderen Parteien zusammen. Also die haben einen erheblichen Vorsprung. Und wenn man sich mal so ein bisschen den Content anguckt von den AfD-Influencern auf TikTok, dann sieht man auch, dass sie vor allen Dingen junge Männer ansprechen. Also eben sagen, echte Männer machen das, mit einer Freundin klappt es, wenn du so und so bist. Also es ist alles schon eigentlich ausgerichtet, zumindest von dem, was ich gesehen habe, sind es einfach erstens oft Männer, die quasi auf TikTok dann stattfinden, AfD-Männer, die auf TikTok stattfinden, ist ja auch eine sehr männliche Partei und eben junge Männer ansprechen wollen. Also das darf man nicht unterschätzen, wie viel dann Social Media auch einen Effekt hat auf diese Entwicklung. Die erreichen halt die jungen Männer mehr und besser und eben, also junge Männer fangen meistens wahrscheinlich nicht an damit, dass sie sagen, hier, also jetzt irgendwie irgendwelche konservativen Talking Points suchen, sondern sie werden oftmals reingezogen durch So kriegst du dein Leben auf die Reihe, das sind Finanztipps, so kannst du Geld verdienen, was Frauen wirklich wollen und so weiter. Und dann geht das halt sehr schnell in, sag ich mal, radikalisierende Ideen. Und das war einfach früher nicht so. Das war früher nicht so. Es gab einfach...
Ja, da gab es aber auch natürlich kein Internet.
Da gab es kein Internet, aber da gab es auch nicht eine ganze... Also, dass sich junge Typen irgendwie für so Finanzbörsenshit interessiert haben, gab es früher auch nicht so sehr. Das war nicht so, ey, du musst einfach reich werden und irgendwie hier Krypto hier und bla bla da und NFTs und so weiter. Natürlich sind das alles auch neue Entwicklungen, aber auch diese Idee oder dieser Anspruch von Typen, einfach schnell reich zu werden und sich dann in Dubai abzusetzen und das geile Life zu führen, war einfach früher nicht der Anspruch oder der Traum.
Ja, aber du hast ja auch die Begehrlichkeit nicht so gesehen und gehabt, das, was ich eben meinte. Also das ist ja letztendlich nicht, man sieht ja auch keinen Unterschied mehr, ob das jetzt Influencer sind oder was auch immer. Du hast halt immer dieses Life vor Augen, dieses Leben, was vermeintlich irgendwie alle leben, was sich alle leisten können. Und natürlich spricht das auch junge Menschen an. Das ist nicht alles, worüber sie reingeraten, aber natürlich ist das so, dass sie denken, oh fuck, wie schaffe ich das? Gepaart mit einer ganz, ganz großen Doom-Zukunft, dass die Welt irgendwie in den Bach runtergeht und nichts ist mehr sicher. Ich kann den Gedanken im Kern nachvollziehen, dass man denkt, ja, wie rette ich mich am besten daraus, wenn die Welt untergeht? Ja, reich sein ist sicher nicht verkehrt, weißt du so. Also das ist natürlich jetzt stark vereinfacht, aber ja, da gebe ich dir total recht. Das gab es natürlich früher so nicht. Da hat man sich auch keine Gedanken darüber gemacht.
Oder die Leute, die sich Gedanken darüber gemacht haben, also das waren nicht die coolen Leute, sag ich mal. Das waren irgendwie Leute, wo man dachte, so, was geht denn bei dir ab? Also, ja.
Und dann landet man eben ganz schnell halt auch an so unsauberer journalistischer Inhalt, also wo dann irgendwie Dinge so überspitzt werden mit Clickbait, krasse, steile Thesen, steile Fragen, wie Deutschland unser Steuergeld in anderen Ländern versenkt oder was auch immer, das kennen wir alle, ne? Dieses, also blöd gesagt, auch einfach salonfähig. Selbst ein Friedrich Merz kann behaupten, er würde keinen Zahnarzttermin kriegen, weil Geflüchtete ihm die Zahnarzttermine wegnehmen. Also wir sind ja leider allgemein an einem Punkt gekommen, wo man immer einfach Dinge behaupten kann und durch Auslassungen ganz viel verschoben und falsch wiedergegeben wird. Und da ist halt leider so die Schwachstelle zum Beispiel auf Social Media, weil man genau, wie du gesagt hast, durch ganz einfache Fragen, einfache Kniffe, die Leute bleiben dran. Der Algorithmus pusht ja auch einfach diese krassen negativen Themen, die aufregen, die Wut hervorrufen. Das wird ja leider in den Algorithmen immer belohnt. Das heißt, du kommst dann ganz schnell da an, dass du in so, natürlich auch in Grüppchen dich bewegst, ne? Also das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil dieser unterschiedlichen Ansichten, dass man sich denkt, okay, wenn einer diese Inhalte konsumiert, gibt es immer mehr davon, dann bleibt das alles in dem Kreis, dann kriegst du immer mehr Leute angeboten, die eben dasselbe oder ähnliche predigen. Und ja, die AfD hat halt verstanden, dass das so super gut funktioniert. Ich habe auch letztens einen Artikel gelesen, wo eben auch, weiß leider nicht mehr, welcher AfD-Mann da zitiert wurde, aber der eben auch gesagt hat, geil, da kannst du jeden Tag in die Köpfe von jungen Menschen einfach direkt reinsenden. Also die nutzen das einfach, die wissen es ganz genau. Man bräuchte einen Pull, der dagegen hält, ganz dringend auf jeden Fall.
Definitiv. Also ich würde dir ein bisschen widersprechen in der Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass der, sag ich mal, Populismus in der Hinsicht ein neues Phänomen ist oder dass man jetzt Dinge behaupten kann. Die haben natürlich eine viel größere Reichweite und es gibt weniger Gatekeeping durch Social Media. Das hat man spätestens nach der ersten Trump-Wahl gemerkt, dass du, oder nach der Trump-Wahl noch, ist ja nur einmal gewählt worden, dass man gemerkt hat, die ganze Anti-Trump-Berichterstattung bringt überhaupt nichts, weil die Leute überhaupt nicht mehr, sag ich mal, klassische Medien konsumieren. Breitbart hatte bei weitem viel mehr Engagement auf Facebook als jetzt, sag ich mal, etablierte Medien. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Aber das sage ich jetzt, weil wenn wir einen anderen Hit, wie wenn wir schon bei Adriano waren, wenn wir auf nochmal auf einen anderen Hit gucken, den wir auch schon mal besprochen haben in unserer Verschwörungsmythen-Folge, Weck mich auf von Sammy Deluxe.
Warum sind ich und meine ganze Generation so depressiv? Wir sind jeden Tag umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten, umgeben von Skeletten, Türken und Afrikanern das Leben nehmen, während Bullen daneben stehen, um Probleme aus dem Weg zu gehen, umgeben von Ja-Sagern, die alles nur nachlabern, denen kaltes, dunkles Blut pumpt durch die Schlagadern, umgeben von Kinderschändern, die Gram aber wehren kriegen, genau wie die scheiß Nazis, deren Opfer unter der Erde liegen.
Ja. Der quasi damals mich als Zwölfjährige total umgehauen hat und beeindruckt hat und irgendwie für mich so eine krasse Wahrheit ausgesprochen hat und auch als linker Song gewertet wurde, weil er ganz viele Missstände angesprochen hat. Aber da ging es von Pädophilie über Jugendliche neben Drogen, über Gangs auf der Straße und keine Ahnung was. Also es gab irgendwie so ganz viele Missstände, die heute immer noch angesprochen werden, aber jetzt mittlerweile von Rechten übernommen wurden. Also die, die Missstände werden angesprochen, aber das ist fest in den Händen. Das sind mittlerweile irgendwie so rechte Themen. Und wenn man jetzt Weck mich auf heute anhören würde, dann würde man auch denken, da müsste man aber, hier muss man aber auch mal differenzieren oder so. Also da kommt direkt so ein Impuls, dass man denkt so, das ist jetzt aber sehr populistisch. Und ich glaube, Populismus gab es auch früher. Ja. Und natürlich auch Linkspopulismus, also eben wenn wir, ich habe auch in meinem Buch, habe ich über Michael Moore geschrieben und so weiter, also auch zu der Zeit gab es viel und es gab auch Verschwörungsmythen, auch aus linker Seite gab es das, ne? Also das gibt es immer noch, aber auch, also ich will auch sagen, auch damals, es war nicht so, als ob die Leute super nuanciert und dezidiert über Politik geredet haben, auf, sag ich mal, so eine populistische Ebene gab es schon auch damals, würde ich sagen. Und witzigerweise oder interessanterweise glaube ich, dass eben die Leute, die damals vielleicht mehr von links beeinflusst waren, ja, die krass gegen, auch gegen George Bush und Irakkrieg waren und eben gedacht haben, hier läuft irgendwie total was schief, aus dieser Politisierung vielleicht auch nach rechts abgedriftet sind. Und diese Idee, die dann auch damals kam, diese großen Filme, die auch so zur Anfangszeit von YouTube kamen, so Zeitgeist und diese ganzen, alles hängt miteinander zusammen, es ist eine große Verschwörung und so weiter. Ich glaube, das hat das Rechte auch total befeuert. Also die Sache, ich will jetzt gar nicht dafür plädieren unbedingt, dass sich die Linken den Populismus wieder zurückholen müssen. Aber ich glaube halt, dass, sag ich mal, das Problem ist, dass es Populismus, ne, das gehört auch irgendwie dazu, aber er ist mittlerweile sehr unausgewogen. Es ist halt unausgewogen. Ich habe das Gefühl nur, dass die Rechten sich viel mehr da rantrauen und viel mehr reingehen und die Linken die ganze Zeit sagen, naja, aber so kann man das nicht sagen, aber so kann man das nicht sagen, anstatt mit zu diskutieren, anstatt sich darauf, da gibt es, auf dieser Ebene gibt es eben nur eine Distanzierung oder es gibt nur, ich sehe das zum Beispiel bei Medienkritik. Medienkritik ist mittlerweile total in rechten Händen. Es ist ein rechtes Thema, Medien zu kritisieren. Das war vor ein paar Jahren nicht so und da gab es auch dubiose, ein bisschen, also schwierige Seiten von links, Nachdenkseiten und so weiter. Also ich will gar nicht sagen, dass das gute Sachen waren, aber einfach die Verteilung war eine andere. Und ich glaube, dadurch, dass die Rechte dann immer stärker geworden ist, haben sich Linke immer mehr zurückgehalten, als dann die Lügenpressenrufe so laut wurden von rechts. War, glaube ich, die Reaktion von links so, aber ja, okay, so meinen wir das jetzt nicht mit der Medienkritik, wollen Medien zwar kritisieren, wir wollen sie aber jetzt nicht ernsthaft abschaffen oder irgendwie die Reaktion durchsuchen und so und Rufe, die dann so von rechts laut wurden. Und deshalb hat man sich einfach zurückgehalten und hat gesagt, ja, okay, da ist eh gerade zu viel Druck drauf und wir wollen nicht dazu beitragen, das Vertrauen in Medien weiter zu destabilisieren. Was dann aber noch passiert ist, dass jede Kritik, die gegenüber Medien ausgesprochen werden muss, dann in den Händen der Rechten ist. Und ich glaube, das gibt es halt an vielen Stellen, dieses Problem, dass die Rechten halt diese leicht populistischen oder populistischen Diskurse aber dann so stark ins Extreme, ins Rechte gefahren haben, dass die Linken eher mit Zurückhaltung reagiert haben. Und ein bisschen, was diese These stützen würde, wäre, dass es auch eine Erhebung gab, dass sich, sag ich mal, demokratische Stimmen aus Social Media zurückziehen, dass die Rechten auch quasi wieder die Kommentarspalten übernehmen, dass, sag ich mal, der Streit auf Social Media mittlerweile auch, also dass da auch die Rechten Überhand genommen haben. Das ist, glaube ich,
voll. Stichwort False Balance, da habe ich ja auch letztens drüber geredet, dass man einfach sieht, okay, die Kommentarspalten bei Instagram sehen neuerdings auch oder seit einer geringen Zeit oder sehen die halt auch wieder aus wie Facebook, ne? Also, und das ist ja auch das, es wird eine False Balance erzeugt, dass man den Eindruck hat, alle denken so. Und das ist extrem einerseits meinungsprägend, gefährlich, aber auch demotivierend für demokratische Stimmen, ne? Weil du jedes Mal aufs Neue entscheiden musst, gehe ich da jetzt rein als eine Person alleine? Was bedeutet das? Man hat halt nicht so leichte Dog Whistles wie damals, ich bin hier, wir sind hier, war ja eine Idee. Auf Facebook ein Hashtag, wo man sagt, okay, kommt, wir holen die Leute ans Lagerfeuer sozusagen zusammen. Da kriegt man ganz schnell Leute, die dagegen halten. Und ich glaube, die Leute sind ausgebrannt. Ich glaube, die Leute sind fertig. Also das ist halt auch das Problem, ne? Guck uns an. Die Leute sind erschöpft und müssen mit ihren Kräften haushalten und sind einfach gefühlt dieser in den Kommentarspalten dann auch durch Bots und mehrere Profile und so weiter absolut dominierenden Macht, die sich zumindest als eine solche darstellt und inszenieren kann, fühlt man sich halt manchmal auch machtlos und überlegt halt zweimal, ob man jetzt hingeht und einen Kommentar schreibt. Umso wichtiger ist, dass wir es hier ansprechen. Und ja, du hast viele Punkte gesagt, die ich, also wo ich genau das vorhin auch meinte mit dieser Balance, die vermeintlich anders gegeben war, ne? Also, dass man sagen kann, okay, es gab rechte Ideen, aber es gab auch, und damit heißt das nicht, dass zum Beispiel, wie du gesagt hast, von links immer nur super gute, tolle, hilfreiche Gedanken kamen, aber es gab zumindest irgendwie einen Pull in die eine oder andere Richtung und dadurch hat es sich irgendwie anders gestaltet. Und genau diese Erzählung von auch der kleine Mann, die kleinen Leute gegen die da oben, das war ja eine linke Erzählung. Also es ist ja, und die ist auch so krass okkupiert. Also dass man sagt so, das habe ich nämlich letztens auch so schön da bei so einem Beitrag vom Jakobinmake gesehen in so einem Interview, dass es eben die Frage ist, und das stelle ich auch einfach nur so in den Raum, ich habe die Antwort nämlich selber nicht, ob es nicht eben auch immer einen gewissen linken Populismus geben muss, um eben auch Leute abzuholen und wieder Fragen zu diskutieren, die vermeintlich viele Leute beschäftigen. Aber ja, der Ruck hat halt stattgefunden nach rechts und jetzt rennen wir vermeintlich einfach nur noch hinterher und versuchen irgendwie Schadensbegrenzungen vorzunehmen, weil die vermeintliche Mitte auch keine Mitte mehr ist, ne? Also da ist halt leider auch das Problem.
Also genau, ich würde auch sagen, letztendlich eben, ich kann mich auch dazu zählen, haben wir hier auch schon oft gesagt oder besprochen, dass ich auch Social Media, also mich fast gar nicht mehr politisch äußere und so weiter. Weil das, was man einfach dafür bekommt, sich nicht rechnet. Also nicht nur auf Social Media. Ich habe auch zwei Kommentare für die Tagesthemen ja mal gemacht, 2020 und 2021. Ich wurde dann nochmal angefragt, ich mache das nicht mehr, weil das einfach zu heftig ist, was einen da entgegenschlägt. Als Freie ist man eben dann ein bisschen außerhalb der Redaktion und man ist eben dann ziemlich alleine mit, das irgendwie aufzuarbeiten.
Also Klartext, danach kriegst du Bedrohungen, Bedrohungsmails, Bedrohungsnachrichten, richtig. Hass. Musst,
dich auf ganz, rechten also Seiten dich werden Artikel geschrieben. Das sind halt nur die Dinge, die man mitbekommt. Und was weiß ich, was dann irgendwie noch in irgendwelchen Telegram-Gruppen oder Netzwerken geht. Also es ist zu unsicher. Ich denke so, ja, also lohnt sich das dann, das zu machen, wenn die eigene Sicherheit da gefährdet ist. Und wenn man dann auch irgendwie nicht so richtig.
Als Einzelperson.
Ja, halt genau. Auch. Und wenn man dann eben noch nicht mal, sage ich mal, eine Redaktion hat, die sich dann verantwortlich fühlt, da auch irgendwie bestimmte Sicherheit zu garantieren, weil man als Freier halt irgendwie dann anders angebunden ist. Und ja, ich glaube halt, ne, mir geht es so, es geht wahrscheinlich vielen anderen auch so. Und so verschiebt sich der Diskurs halt schnell.
Ja,
und es ist einfach, also ich glaube nicht, dass das Menschen, die konservative, rechte Dinge äußern, dass es denen genauso geht. Hier ist nämlich auch eine extreme False Balance. Es wird die ganze Zeit, also da sind wir wieder bei Cancel Culture und so weiter. Ja. Ich bin mir dessen bewusst, dass man auch heftige Shitstorms bekommen kann, die von links ausgelöst werden. Aber es ist nicht die gleiche Bedrohungslage, das geben die Daten auch nicht her. Es ist einfach etwas anderes. Das wird falsch wiedergegeben und die Leute merken gar nicht, inwiefern linke Stimmen erschöpft werden oder dann doch rausgedrängt werden. Und dieser extrem uninformierte, falsche Anti-Wokeness-Diskurs, den es hier gibt, der irgendwie halb aus den USA kopiert wird, halb irgendwie, wo Leute sich als große Interpretierer in einer linken, neuen, woken Szene geben, die einfach nur Quatsch wiedergeben. Das hilft, sage ich mal, auch nicht. Ja. Da haben wir auch ein großes Problem. Und ich glaube auch, also letztendlich Also das, was ich sehe, die Leute, die da so ein bisschen resilienter sind, habe ich auch das Gefühl, sind Frauen. Die Leute, die mir folgen auf Social Media, die Leute, die auf den Lesungen sind, sind überwiegend Frauen. Und das weiß ich auch von anderen AutorInnen, dass sich einfach Frauen sehr viel mehr dafür interessieren, dass sie sich mehr irgendwie mit diesen Themen auseinandersetzen, während es bei, weiß ich nicht, wo die jungen Männer sind und was die machen. Aber die sind auf jeden Fall nicht da.
Ja, das sehen wir hier ja auch, ne, in der HörerInnenschaft, die wir hier haben. Ich möchte aber auch noch mal zwei Schrittchen zurück und eigentlich nur Beispiele liefern für das, was du gerade schon beschrieben hast, ne, weil ich finde, man kann das nicht deutlich genug sagen. Wie du sagst, die Angriffe auf Menschen, die sich äußern, haben einfach eine unterschiedliche Qualität, eine ganz andere Qualität, wenn sie von links oder von rechts kommen. Ich meine, wir könnten nur mal uns hinstellen und jetzt zum 8. März habe ich noch mal, ich glaube, bei TTT war Margarete Stokowski zum Interview und hat noch mal über die Androhung von sexueller Gewalt gesprochen, die sie regelmäßig in ihren Postfächern findet und wie massiv das eben ist. Ich denke, jede Frau, die sich politisch in der Öffentlichkeit äußert oder nicht nur jede Frau, eben auch andere progressive linke Stimmen, die sich in der Öffentlichkeit positionieren oder
Luisa
auch generell
Neubauer
Frauen,
hat doch auch darüber
genau, die können ein Lied davon singen, wie sie angefeindet werden und was für massive Gewaltandrohungen da stattfinden. Und ich glaube, wenn wir einen Dieter Nuhr fragen, dann sieht es da ganz anders aus. Ne? Also ich meine, das kann man sich, glaube ich, selber schon ganz gut zusammenreimen. Und wie du eben auch sagst, es ist immer so, dass hier der Diskurs so platt und oberflächlich bleibt. Und es ist so, ich weiß nicht, vielleicht magst du noch mal kurz, ich weiß nicht, ob das irgendwie eine doofe Frage ist, aber im Unterschied zu den USA habe ich auch halt einfach das Gefühl, fehlen halt irgendwie auch so gute Stimmen, gute Meinungs-Influencer-Journalisten, die Inhalte liefern, die eben auch das andere Spektrum abbilden. Wie zum Beispiel im Kleinen, ganz platt, Toxic Masculinity einfach hier dann so falsch besprochen wird oder Cancel Culture dann so falsch besprochen wird, werden immer alle Worte und alle Begriffe so zweckentfremdet, bis sie dann in den Händen der Rechten sind und einfach nur noch nichts bedeuten. Mhm. So wie eben am Anfang war es, ich sag's immer wieder, am Anfang war es gut, Mensch oder ne, was weiß ich, und jetzt ist es halt Wokeness.
Ja, ja.
Jetzt ist es so, Wokeness ist das Schlimmste. Keiner weiß mehr, was woke Bewegung überhaupt heißen soll. Das schlimmste Wort ist Ideologie, alles eine Ideologie, oh Gott, Hilfe, etwas ist ideologisch. Und man denkt so, wovon redet ihr eigentlich? Ist leider sehr frustrierend.
Auch diese Reaktion auf, sag ich mal, politisches Vokabular, ne, oder dann auch dieses Überinterpretieren, genau, zum Beispiel Ideologie, dann als etwas hinstellen, was auf jeden Fall nur Fanatismus und schlimm und Verblendung bedeutet.
Mhm.
Oder eben bei Ideen wie Konzepte wie toxische Maskulinität dann so drauf reagiert wird, hä, was ist das denn? Also dass da immer so eine so eine plumpe Gegenreaktion kommt, wo Leute den Kopf schütteln und den Vogel zeigen und sagen, was ist das denn jetzt hier wieder für ein Quatsch? Das ist ja hier voll weg von den Leuten und so. Dass das halt einfach nicht hilft, wenn das alles immer so dargestellt wird, als ob sich dahinter nicht interessante Gedanken verstecken, die es sich lohnen würde zu diskutieren, auch vielleicht widersprüchlich zu diskutieren. Aber wenn man das Ganze an sich noch nicht mehr bereit ist, irgendwie ernst zu nehmen, dann gibt es halt ein Problem, weil dann werden diese Sachen einfach gar nicht mehr besprochen und dann werden einfach bestimmte Diskurse quasi so aufgelöst. Und was ich zum Beispiel auch besonders in Deutschland sehe, in den USA gibt es zumindest, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf YouTube schaue, in den USA gibt es sowas wie BreadTube, ne? Das heißt, das so heißt so linke Diskussions-Content, der sich einfach viel auseinandersetzt mit linken Ideen. Das ist auf jeden Fall ist eine Ecke in YouTube, im Internet, die quasi sehr links ist und sich dann irgendwie mit unterschiedlichen Dingen auseinandersetzt. Teilweise auch sehr nerdy und streiten sich auch mit den Rechten, so ist es nicht, aber das gibt es. Und ich würde sagen, dass es die in Deutschland auf YouTube auf jeden Fall nicht gibt. Ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall, was klar ist, ist, dass es in Deutschland eine rechte YouTuber-Szene gibt, aber eine linke gibt es jetzt, also sie, vielleicht, wenn ihr Beispiele kennt, dann sagt sie mir gerne, aber ich würde sagen, YouTube ist in Deutschland auf jeden Fall in den Händen von rechten Leuten. Und dann gibt es natürlich auch große YouTuberInnen, die vielleicht jetzt nicht rechts sind, aber die sich auf jeden Fall auch hüten davor, sich als links zu positionieren oder als zu links zu gelten. Also das Beste, so sag ich mal, das Linkeste, was es dann noch gibt, ist vielleicht Rezo,
ja, das find ich halt so
der sich kritisch zur CDU äußert, dem es bewusst ist, dass man auf YouTube vermeintlich mit einem Publikum spricht, was eher empfindlich auf links reagiert und wo man dann immer wieder irgendwie, zumindest selbst wenn man linke Ideen hat, die dann auch, sag ich mal, wirklich mit so einem Löffel Zucker, ja, und alles ist da sehr vorsichtig. Wenn wir so Adriano nochmal als Beispiel nehmen, diese, sag ich mal, sehr explizite Fuck-Nazi-Attitüde, die gibt es nicht. Also wenn, dann wird da immer sehr oft gesagt, ja, man darf die Leute nicht in eine rechte Ecke stellen und da und alles ist ja gut, wir wollen jetzt auch niemanden so und so verurteilen oder so weiter. Oder hier, wie heißt der dunkle Parabelritter oder so. Das sind einfach
der ist jetzt
Leute,
bei Funk übrigens, interessanterweise.
Ja. Genau, aber das sind auch, also das ist, will jetzt gar nicht sagen, dass das schlecht ist, was er macht. Er macht eine Einordnung, die, glaube ich, sehr hilfreich ist und sehr gut und versucht auch rechte Ideen zu debunken. Aber letztendlich zum Beispiel war jetzt auch, weil ich habe mir hier auf den Zettel, auf den Vorbereitungszettel zum Beispiel auch den Podcast Hoss und Hopf geschrieben, als auch ein Beispiel von genau das, wie so junge Männer vielleicht beeinflusst werden. Sie hören das für die Finanztipps und so weiter und dann, oh, wird dann mal von einer israelischen, jüdischen Elite gesprochen, mal ab und zu mal hier und da, kurz mal so nebenbei. Auf jeden Fall hat er sich das angeguckt, weil ich dachte, ah gut, dann gucke ich mir diese Einordnung auch nochmal ein und ich finde, er ist sehr, sehr, sehr sanft. Also nimmt es sehr sanft auseinander, sagt sie, also hier wird besonders dieser Ältere von Hoss und Hopf, für die Leute, die es nicht kennen, ist ein sehr, sehr beliebter Podcast, der jüngst viel in den Medien war, weil er eben so beliebt ist, aber dann auch teilweise Verschwörungsmythen verbreitet.
Oder eben auch, ganz schlimm, gegen Geflüchtete hetzt und so, Also das ist ja
genau. Also da wurde da sehr sanft und sehr eigentlich wohlwollend drauf geschaut und hieß, die Jungs sind doch eigentlich super, das ist schon ein bisschen strange, wie die das machen, aber die sind jetzt auf jeden Fall nicht die Schlimmsten.
Hoss und Hopf könnten einen positiven Effekt auf die Menschen haben, die nach einer Richtung und positiven Anleitung für ihr Leben suchen. Auch mit starken Haltungen, die durch Hopf ausgesprochen werden. Aber es muss konterkariert werden, wenn man sich nicht den Vorwurf machen lassen will, dass man Menschen indoktriniert. Und so machen sie es ja aktuell.
Also so ist der Ton.
Da war ja bei Finn Kliman aber strenger, möchte ich mal ganz kurz sagen.
Und die Frage ist, warum ist man so? Vielleicht, weil man weiß, okay, junge Männer sind eh schon irgendwie auf dem rechten Pfad, dass man, wenn man jetzt da so krass gegen wettert, dann verhärtet man die Situation nur noch und deshalb will man irgendwie mit einer diplomatischen Handreichung versuchen, auch auf sie einzugehen. Das ist ja die große Strategie von Seiten der Medien und immer, dass man immer irgendwie versucht, die Sorgen der Leute ernst zu nehmen und Handreichung und bla 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 bla. Ich will auch gar nicht sagen, dass das se eine falsche Strategie ist, aber es braucht eine Arbeitsteilung und ich wünschte mir das plus linke, sehr klare Stimmen, die auch nach links ziehen, weil du hast das halt eine Handreichung oder so weiter, siehst du von den rechten YouTuberInnen nicht. Es gibt wenig Bestrebungen, mal Leute dazu zu öffnen, auch mal linke Ideen nachvollziehen zu können oder so. Also diese Bemühungen gucken immer nur nach rechts. Und wenn ich mich auch an früher erinnere, dass so, sag ich mal, eher linkere Formate wie Jäger und Sammler von dieser Plattform runtergemobbt worden sind, viele linke Formate nicht bestehen bleiben, dann finde ich auch, dass YouTube in Deutschland gerade sehr anschaulich macht, was das für eine Schieflage ist im politischen Spektrum.
Ja, total. Und es gibt ja auch extrem wenig Frauen, die wirklich so Meinungsinfluencer, sage ich mal, oder journalistische Meinungsinfluencer, wie auch immer man sie nennen will, die das machen. Also es gibt dann irgendwie eine Sascha oder eine Alicia Joe und die sind eben auch ganz klar. Also manchmal machen sie dann irgendwie ein Video zum Thema Nachhaltigkeit und Greenwashing, wo ich denke, das ist ja super, das ist ja gut eingeordnet. Und dann ist aber natürlich wieder das nächste Video, die Öffentlich-Rechtlichen sind zu links oder die Öffentlich-Rechtlichen sind zu woke oder was auch immer. Also die übernehmen eigentlich auch diese Sichtweisen. Und ich bin verwirrt. Ich weiß, wir haben es jetzt schon öfter irgendwie angesprochen, aber ich möchte es einfach sagen, ich bin verwirrt, warum das so ist. Ich verstehe nicht so richtig, warum das sich so entwickelt hat, dass man sich so hütet. Ich denke jetzt in deiner Fragestellung vom dunklen Parabelritter ist es auch so ein bisschen, mit wem will man sich gerne anlegen, ne? Und mit wem will man vielleicht keinen Ärger? Sage ich jetzt mal ganz, ne? Also kann ich ja verstehen, ne? Hätte ich ja auch keinen Bock drauf. Und die andere Frage ist aber zum Beispiel, das habe ich dich auch im Vorgespräch gefragt, vielleicht führt das auch jetzt zu weit, aber ich bin manchmal verwirrt. Zum Beispiel dieses Interview ich habe mir wirklich das Interview mit Felix Lobrecht gegeben bei Hotel Matze.
Das habe ich auch gehört.
Der ist viel reflektierter, als ich dachte, der checkt vieles, der hat ein politisches Bewusstsein, der hat total viele Ideen, wo ich sage, ja, die teile ich. Und dann denke ich mir so, aber warum? Der ist so erfolgreich, der hat so eine große Reichweite, der hat so viele Leute, die ihm zuhören. Warum tut der dann, also warum nutzt er das nicht, um auch ein bisschen dazu beizutragen, diese Ideen auch an den Mann zu bringen?
Und hier kommen wir, glaube ich, auf einen wichtigen Punkt, den ich eigentlich schon ganz am Anfang sagen wollte, aber der, glaube ich, hier auch wichtig ist. Und zwar ist, was natürlich auch damit total zusammenhängt, mit links und rechts, wie das heute wahrgenommen wird, ist, dass links die Elite ist. Links sind die Leute, die Elitären, die AkademikerInnen, das ist mittlerweile links. Früher war das nicht so, früher war es umgekehrt. Wenn man schaut, wer sind die Reichen und wer hat Geld, dann ist es immer noch so. Also das hat nichts mit der Realität unbedingt zu tun, dass die Linken die Elite sind, aber so wird es wahrgenommen, weil einfach viele Diskurse natürlich irgendwie auch schon aus akademischen Räumen heraus bestehen und dass bestimmte Konzepte eben wie toxische Männlichkeit oder bestimmte Ideen zu Gender und so weiter erstmal an Unis besprochen wurden oder theoretisiert worden sind, dass deshalb mittlerweile den Ruf hat von Realitätsfern und Randthemen und so weiter. Was natürlich auch schwierig ist, weil eben, also, ne, letztendlich queere Menschen gibt es, also, oder behinderte Menschen oder nicht weiße Menschen, die sind less likely, die Elite zu sein oder viel Geld zu haben. Aber dadurch, dass der Diskurs eben aus diesem akademischen Raum kommt, glaube ich, viele Leute sich halt gegängelt fühlen und denken, die da oben machen da ihren Diskurs, das hat überhaupt nichts mit uns zu tun. Und so ein bisschen, würde ich auch sagen, spielt das auch bei Felix Lobrecht rein. So dieses Gefühl von, die Leute sagen hier, das ist problematisch und das geht so nicht und das geht so nicht. Dass dann so ein Trotz oder so eine Gegenwehr kommt von, das sind nicht meine Kämpfe, das ist auch nicht mein Problem und ich weiß, woher ich komme und ich weiß, mit wem ich zu tun habe und ich weiß, wie meine Einstellungen sind. Und auch wenn alle sagen, das ist racist oder sexist oder queerfeindlich, wir haben ja alle miteinander zu tun und es ist in unserer Realität, funktioniert das aber oder so und so. Also da wird irgendwie, glaube ich, einfach
sein Thema ist auch eher Class halt, ja.
Genau, aber das ist das, was ich versuche zu sagen, dass mittlerweile bestimmte politische Richtungen eben mit Class assoziiert werden und ich finde falsch assoziiert werden, dass die ArbeiterInnenbewegung, dass die Rechten jetzt quasi so der kleine Mann sind und die Linken, die da oben. Und auch gerade, wenn wir wieder auf progressive männliche Vorbilder gehen, dass dieses Elitäre auch mitschwingt, wenn ein Timothy Chalamet der tolle Soyboy ist, dann denken vielleicht andere Leute, das ist unerreichbar, weil das ist so ein Privatschulen-Internatsboy, der, was weiß ich, schon als junger Mann das und das gelesen hat und die Instrumente gespielt haben, das ist nicht mein,
das bin ich,
da ist, da, genau, dann ist da vielleicht ein Andrew Tate zugänglicher oder more relatable, so blöd das klingt. Und auch diese Sehnsucht nach materiellen, nach Autos und Häusern und so weiter ist natürlich nochmal ein anderer, also dass der auch gerechtfertigt wird durch eine Armutserfahrung. Und dass man sagt, ja, ich will das aber alles. Und die Leute, die jetzt hier in ihren Ökohäusern sagen, ja, ich möchte aber keinen SUV fahren, das machen die nur, weil die ja eigentlich schon so eine gewisse Sicherheit haben und die verstehen das nicht und die raffen das nicht. Und ich glaube, diese ganzen Auswirkungen sind letztendlich auch zu erklären durch die immer größer werdende, die Schere zwischen Arm und Reich Und trotzdem, und das hast du ja am Anfang auch schon gesagt, unserer Folge, dass die Leute trotzdem den Traum von Luxus nicht aufgeben wollen. Also ja, anstatt den linken Weg zu wählen und zu sagen, hey, das ganze System ist irgendwie abgefuckt, es sollte einfach keine MilliardärInnen geben, denkt man so, nee, es soll, also so, das wäre jetzt auch schade, weil ich wäre auch gerne eigentlich Milliardärin oder Milliardär, aber die Richtigen sollen das halt werden. Ja. Und nicht die blöden Woken, die dann sagen, wir sollten jetzt irgendwie alle vegan leben oder so. Also auch jetzt natürlich in,
im
populistischen Sinne.
Natürlich überspitzt.
Dass es auch so eine krasse Schieflage ist. Also, dass man eigentlich, sage ich mal, wenn ich mir jetzt einen linken Influencer basteln könnte, der irgendwie junge Männer beeinflusst, dann müsste es auf jeden Fall jemand sein, der, also genau, deshalb verstehe ich auch diese Enttäuschung von Felix Lobrecht vielleicht, dass man denkt, ja, er hätte so das Potenzial, ja, sozusagen, das zu sein.
Ja, ich klammer mich an jeden, der es halt fucking sein könnte. Ich denke mir halt so, ja, ich brauche, das ist wirklich basic wish, aber dass ich sage, ein Aufstand, der einigermaßen, es würde mir schon helfen, einen Aufstand irgendwie der Anständigen, in Anführungsstrichen, was heißt das? Aber der, einfach der, der,
nee,
ja,
das, nee, da bin ich schon, da, nee, bin ich schon, das, da schüttel ich schon den Kopf, da sage ich so, nee, nee, der Aufstand der Anständigen, das ist ja das, was die, ja, denken, was es ist. Ja, ich merke auch, ich muss echt aufpassen, dass ich keine Zynikerin werde, weil das, ich bin kurz davor, Leute, aber dass ich,
ich kann es verstehen. Aber
dieses eben, der Aufstand der Anständigen, die, die
harmlos,
Mitte und so weiter,
recht,
wir brauchen das, ich verstehe auch, dass wir es brauchen, aber eben, es reicht mir nicht.
Nee,
in einer
ja
Situation,
nicht,
wo das wir schon so nach rechts abgedriftet, ja, werden, möchte ich einen Pull nach links. Ich möchte, ja, dass linke Ideen, das Overton-Fenster muss sich wieder nach links verschieben. Und das geht nicht, wenn alles schon von vornherein nur auf die Mitte abzielt.
Das stimmt, das stimmt. Da hast du absolut recht. Das Problem ist nur, keiner will es machen, weil du kriegst den Hate von rechts ab. So, das heißt, ja, am besten machst du es nicht alleine, sondern du machst es mit anderen zusammen. Keine Ahnung, ist braucht verschiedene Personalities. Es gibt auch schon einige wirklich, die gute Arbeit machen auf TikTok. I see you, aber die sind natürlich winzig klein. And preaching to, ja, their choir. Also,
und
das
sind dann
auch
wiederum vor allen Dingen auch Frauen.
Frauen und queere
Arbeit
Menschen,
machen,
klar. Frauen, ja, und queere Menschen und Menschen of Color. Also ist völlig
Flinter,
klar.
Ja.
Genau.
Es,
und ja,
ja. Also das ist so ein bisschen da, boah. Also ich denke, gerade wenn es darum geht, junge rechte Männer abzuholen, dann ich krieg die Frage oft gestellt im Zuge meiner Bücher, ja, wie holt man die Menschen ab? Und die Sache ist, jetzt wir beide als zwei feministische Mitte 30 Millennials, we are not going to be the ones.
Nein.
Also das ist leider so, dass das nicht, wir sind jetzt nicht diejenigen, die das wahrscheinlich, also ne, alle sind sehr dazu eingeladen, Feuer und Brot zu hören, aber wir sind jetzt nicht die großen Role Models für die Leute, die es betrifft, die irgendwie gerade so nach rechts abdriften. Sorry. Und letztendlich würde man ja sagen, wenn man auf die Studie guckt, dann unsere Zielgruppe, nämlich, also oder unsere Hauptzielgruppe, und zwar die jungen Frauen, die sind ja auf dem progressiven Pfad. So we are doing our job.
Ja, nein, und es gibt natürlich, also viele Menschen, die uns hören, die ganz tolles Feedback schreiben, und da sind natürlich auch Männer dabei. You are very, very welcome, und es ist sehr schön, dass ihr dabei seid. Aber ja,
ja, ich,
es reicht trotzdem.
Genau. Ja. Eben, und ich kann mir einfach vorstellen, dass es gerade für junge progressive Männer, also
natürlich,
ist eine schwere Zeit wahrscheinlich, und es ist wahrscheinlich nochmal ein ganz anderer Druck, den sie sich ausgesetzt sehen, und ja, bitte bleibt dran.
Voll.
Aber
und ich will auch nur nochmal ganz kurz, bevor wir gleich zum Ende kommen, nochmal den Aspekt, den du aber mit aufgelistet hast in unserer Planung, den auch nochmal ansprechen, dass das natürlich auch beim Dating ein Riesenproblem ist. Da können nämlich Leute, die ich kenne, die jünger sind, aus meinem Familienkreis ein Lied von singen, dass das nämlich natürlich schon total clasht. Und das ist auch, und das haben wir auch noch gar nicht angesprochen, obwohl das eigentlich selbsterklärend ist, dass das natürlich auch zusammengeht mit diesen Trends, die wir schon besprochen haben, so Tradwife-Trend oder Stay-at-home-Girlfriend, dass halt so ganz viele verschiedene konservative Familienmodelle und so wieder von Influencern so promoted werden, und wo das herkommt, alles in der That-Girl-Folge schon ein bisschen angesprochen, und eben auch in der Heterofatalismus-Folge haben wir über Probleme beim Hetero-Dating gesprochen, ja, dass ich das schon mitbekomme, dass es da einfach schwierig ist, wenn eben junge, feministische oder progressive Frauen ja dann auf junge Männer treffen, die da ganz andere Ideen von einer Beziehung und einer Partnerschaft haben.
Ja.
So, this is not working out.
Letztendlich könnte dieser Trend, dieser Political Ideology Gender Gap, tatsächlich auch eben weiterreichende Auswirkungen haben, auch für die Gesellschaft. Also zum Beispiel steht im Financial Times Artikel schon, dass in Südkorea, wo dieser Gender Gap am stärksten ist, die Rate der Geburten und Hochzeiten schon stark abgefallen sind innerhalb von Gen Z. So, ja.
Das kann und weißt du, was dann
also mal
passiert?
Sehen, wie das weitergeht, aber ja.
Wir beide wissen, was dann passiert. Wir wissen, dass alles nämlich miteinander verknüpft wird. Dann werden das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche und das Recht der Selbstbestimmung wird gekürzt, damit die Frauen schön gezwungen sind, entweder in irgendwelchen Beziehungen zu bleiben oder einfach Kinder alleine großzuziehen, bedeutet keine Zeit, kein Geld, keine Kraft für politische Intervention und Engagement. Kudos to everyone who's doing that right now. You are the bravest. Aber ja, es sieht düster aus. Es sieht wirklich düster aus. We have to say that. Ihr Lieben, es tut uns leid. Ich kann es nicht anders sagen. Also das Wichtige ist, was ich noch ganz kurz sagen möchte, in dem Guardian-Artikel zum Beispiel sagt Alice Evans, die Professorin, auch, dass es auch die Frage ist, inwiefern man Algorithmen dann doch auch regulieren muss, wenn sie so zu so einem krassen Divide führen und so einen krassen politischen Einfluss nehmen. Ne? Also es müssen Dinge eigentlich jetzt Der Blick, Alice, ist das Mikro runtergefallen. Jetzt müssten eigentlich Dinge entschieden werden, die uns als Gesellschaft, die dafür sorgen, dass wir als Gesellschaft nicht weiter auseinanderdriften. Und ja, es braucht eigentlich viele Entwicklungen dagegen. Es braucht vor allen Dingen Geld, die in Demokratieförderung, Bildungsarbeit, Jugendarbeit investiert werden müsste. Ja, sieht auch alles gerade nicht so geil aus mit der FDP und CDU, also let's see.
Ich glaube, nach dieser Veröffentlichung der Daten, dass die AfD so viel mehr Menschen auf TikTok erreicht, meine Hoffnung ist auch, dass das ein bisschen ein Wachrütteln für viele Leute war, die sich jetzt hoffentlich aufmachen und versuchen zu politinfluenzen. Ich hoffe auch, dass andere Parteien mal ein bisschen mehr Medienkompetenz bekommen und sich in irgendeiner Form da auch einmischen. Letztendlich, jetzt haben wir so viel auch auf die rechten Männer geguckt, aber für die progressiven Frauen denke ich, es ist.
You're doing amazing, sweetie.
You're doing amazing, sweetie. Ja, wirklich. Also verbündet euch und bleibt beieinander und bildet Banden und lasst euch nicht von irgendwelchen Männern gaslighten oder in irgendeiner Form erzählen, dass ihr jetzt irgendwie, was weiß ich,
dass
was echte Frauen
mit euch
sind und keine Ahnung was. Ne? Also das ist hoffentlich, da haben wir, wie gesagt, haben wir auch schon letzte Folge ein bisschen drüber gesprochen und so. Aber more power to you.
Auf jeden Fall, wir sind mit euch. Es tut mir leid, dass wir keinen positiveren Ausblick geben können am Ende. It's tough times, aber ihr seid nicht alleine. Wir sind mit euch. Wir bedanken uns auf jeden Fall wieder fürs Zuhören. Danke, liebe Alice, dass wir dieses Thema besprechen konnten. Ich hatte da richtig Bock drauf.
Geht wählen ist vielleicht noch.
Auf jeden Fall. Ich denke jetzt natürlich, ich hätte noch so viel mehr besser formulieren, sagen, ausdenken können. Hab Erbarmen mit mir. Wir haben uns heute, durchgezogen und freuen uns natürlich, wenn ihr uns gewogen bleibt und beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid bei uns.
Yes.
Bei Feuer und Brot.
Auf jeden Fall. Genau. Habt ein schönes Frühlingserwachen und, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Das war Feuer und Brot.
Konzept von Alice Hasters und Maximiliane Hecke.
Der Schnitt kommt von Christian Eichler.
Und die Intro-Musik von Chris Sommer.
Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann erzählt euren Freundinnen von uns oder teilt die Folge auf Social Media.
Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App.
Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis bald.
Tschüss!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.